zum 590. Mal herzlich willkommen zum Sneakpot. Wir haben uns hier auf unser gemütliches Sneakpot-Sofa zurückgezogen. So wird das auch ein Satz. Und besprechen dort für euch den Film The Great Hack. Mit mir, die Reporterin, das ist Robert Krüger.
Hallo, ich hätte da noch ein paar Fragen. Und zwar an den Hacker, Stefan Liesbert.
Howdy!
Nicht hack die. Egal.
Bitte?
Hack die. Hau die.
Achso.
Oh. Ach, oh, ja. Okay, ich nehme den zurück.
Ich lege mich gleich gehackt und dann beenden
wir die Sendung. Du bist der von uns beiden, der ein Hack-T-Shirt hat.
Stimmt, ja. Hack ist meine Religion, steht da drauf.
Sehr gut, ja.
Ja. Gut. Welchen es Film
geht
haben
um
wir?
Film.
Ja.
Ich weiß nicht, du hast den Film, eine Dokumentation, wenn ich das richtig verstehe.
Genau, richtig.
Über Cambridge Analytica, also im weitesten Sinne über Facebook und Trump.
Ja, ziemlich genau darum und ein bisschen Brexit.
Naja, richtig, genau. Dann berichte uns doch mal, Herr Giesbert, worum ging's in The Great Hack?
The Great Hack ist eine Dokumentation über diese Cambridge Analytica Aufdeckung, die ja damals nach der Präsidentschaftswahl in Amerika langsam ja klar wurde, dass da doch ziemlich viel über Facebook und Twitter und generell die sozialen Medien an gekauften Anzeigen gesteuert wurden. Und hier geht's darum, dass der Reporter, jetzt habe ich natürlich seinen Namen vergessen, nicht Ox, versucht, also es wird irgendwie bekannt, dass Cambridge Analytica von jedem amerikanischen Wähler 5000 Datenpunkte hat und genau weiß, was für eine Persönlichkeit das ist. Das wird dann noch ein bisschen genauer erklärt, also ob es ein Wähler ist, ob es nicht Wähler ist, welche Partei er wählen würde. Die haben ja quasi nur ein Zwei-Parteien-System, da hast du ja nicht so viel Auswahl. Und wie einfach oder schwer es ist, die entsprechend zu steuern, dass sie das andere wählen oder dass sie überhaupt wählen. Und das ist ja dann doch durch das amerikanische Wahlsystem, ich lasse jetzt mal alles Wertende weg, manchmal entscheiden, dass es irgendwie 70.000 mehr oder weniger sind und die kann man dann doch über massive Beeinflussung auf sozialen Medien eventuell bekommen und das deckt sich halt so langsam auf und er versucht halt einfach von Cambridge Analytica herauszubekommen, welche Informationen sie über ihn haben. Spoiler, er erfährt es nie, aber das ist auch bekannt ja in diesem großen Zusammenhang.
Aber das heißt, das Ganze geht mehr so über seine Recherchetätigkeit und was er da so, wie das so rauskam, oder?
Wie das alles rauskam. Also sie sind dann unterwegs und dann gibt es gleichzeitig die Anhörung in Washington, wo dann, beziehungsweise in Washington und in London, wo ja auch der Brexit vermeintlich nicht frei demokratisch, jeder nur sein, obwohl die Wahl war dann schon so, aber auch da wurden diverse Anzeigen geschaltet, die Menschen beeinflussen sollten oder beeinflusst haben. Und im Zuge dieser Anhörung kommen halt der ein oder andere Name raus und der Reporter fährt dann halt los und sucht diese Menschen, eine Brittany Kaiser, die da sehr zentral ist, und das ist dann mehr oder weniger auch die Hauptperson in der Dokumentation. Also der Einstieg ist über seinen Fall, und aber dann verfolgen wir eigentlich, wie sie das wahrnimmt, wie sie sich dann doch entschließt, zu den Anhörungen zu fahren, dort Statements zu geben, und sie ist dann toll montiert. Also das ist okay. Erstmal abschließend, das ist so die Geschichte, so diese Entwicklung von diesem Fall und wie das alles so aufkommt. gefühlt quasi während sich das entwickelt. Also es ist eben nicht so, dass am Anfang schon quasi das, oder ja gut, je nachdem, wie man sich dafür interessiert hat, ist das Ende natürlich klar, weil es einfach eine Dokumentation von Zeitgeschichte ist, die man selber miterlebt hat. Und hier ist es jetzt so, dass sich das quasi nochmal dargestellt wird.
Die hat es einen irgendwie gebauten Spannungsbogen oder plätschert das so vor sich hin?
Nee, es entwickelt sich dann immer mehr in Richtung von diesen Anhörungen. Ich wollte Verhöre sagen, aber es ist, also nennt sich ja Anhörung. Und wenn sie dann zu den Anhörungen fährt und dort als Whistleblower sehr klar sagt, was die Firma gemacht hat und am nächsten Tag ihr ehemaliger Chef da ist und versucht sich da rauszulavieren und ist ihm eigentlich, naja, es gelingt ihm nicht. Also Alexander Nix, okay, der ehemalige Chef von Cambridge Analytica.
Und bleibt man da hinterher mit einem halbwegs positiven Gefühl so, okay, der kann sich da nicht rauswinden, der ist jetzt auch nicht mehr der Chef von da, hat das am Ende so ein, oder also geht man da raus und denkt sich, okay, irgendwie hat die Gerechtigkeit doch nochmal die Kurve gekriegt oder ist danach mehr Doomsday-Szenario als vorher in deinem Kopf?
Also ich bin mit einer sehr negativen Stimmung da raus. So.
Okay, ja, das hätte ich jetzt auch erwartet.
Okay,
ja.
Facebook kann ich ja mal direkt löschen. Oder also noch nicht mal für mich löschen. So, ich bin vielleicht auch zu arrogant. Ich gucke auch zu selten im Moment rein. Hatte ich ja erzählt, dass ich gelöscht habe, beziehungsweise nur auf einem Gerät noch so ein bisschen, wo ich dann, weiß ich nicht, einmal die Woche reingucke, vielleicht manchmal auch öfter, wenn ich Zeit und Muße habe, aber meistens gucke ich dann nur in die Ukulelengruppe und gucke mir irgendwelche Ukulelen von Menschen an, die ich nicht kenne, aber gut. Aber eben, was ich dort sehe, was mir an Anzeigen reingestreut wird, was mir an wie der Feed sich zusammenbaut, wenn ich mir dann vorstelle, da sind Menschen, die ja vielleicht sich anders beeinflussen lassen, für die das Internet Facebook ist.
Mhm. Ich glaube, das ist eins der großen Probleme, ja.
Also, so, ja, stand doch in Facebook, ist doch wahr. Ja, nee, ist nicht wahr. Und dann war ja gestern, also ich habe den Film am Montag, den 29. Juli geschaut. Das war der Tag, wo in Frankfurt dieser Junge vor den ICE geschubst wurde.
Ja.
Und wenn du dann siehst, dass in deinem Freundeskreis Menschen, die du kennst, so Fotos posten, wo so Texte draufstehen, wo so ein ganz schwieriger, nicht offensichtlich rechter Unterton ist, aber so ein Geschmack dabei ist.
Ja, habe ich auch gesehen.
Wo ich mir dachte, so, ja, denkst du denn nicht mehr nach? So, also dieses, das Bild ist nett, was da, also irgendwie eine Kerze oder irgendwie eine Rose oder sowas. Und der Text ist auch so sehr mitfühlend und so, aber dieses Gesamte ist unerträglich. Und wenn du dann siehst, wer das dann weitergibt und die Leute einschätzen kannst, dann weißt du, oh, nee, der denkt jetzt nicht darüber nach. Also die Person ist nicht rechts. Die wird auch nie AfD wählen. Die wird nie, oder nie, kann ich ja nicht sagen, aber eher der alte Sozi oder so. Aber in dessen Freundeskreis gibt es dann vielleicht wieder Menschen, die das dann total gut finden, dass der das so deutlich sagt und so. Und wenn du dann vorher diesen Film gesehen hast, das macht echt schlechte Stimmung.
Ich habe neulich einen Artikel gelesen, dass der Mensch, der bei Twitter damals den Retweet-Button erfunden hat oder eingeführt hat, wie auch immer, Ich glaube in dem Artikel stand erfunden, ich weiß jetzt nicht mehr so genau, wer da was Beitrag geleistet hat, egal,
ja,
dass der das mittlerweile bereut, dass der sagt, der Retweet-Button und der Quote-Retweet-Button, dass das so niederschwellig vom Aufwand her ist so ein Brandbeschleuniger
das stimmt,
in unserer Gesellschaft und er bereut seine Erfindung.
Gut, das hätte jemand anders erfunden, aber
ja, klar, aber
kann ich es sehr gut verstehen, ja.
Tja.
Und wenn das dann eben von Firmen so bewusst oder von Parteien, die Firmen beauftragen, wie auch immer, bewusst falsch eingesetzt wird, dann in diesen Firmen Menschen arbeiten, denen das einfach, die an ihren Profit denken oder die vielleicht auch einfach es gut finden, wenn Trump die ganze Welt umkrempeln will, das ist schon ganz schön unerträglich. Und also nach dem Film ist die nächste Wahl, brauchen die, also die Demokraten haben ja im Moment es auch noch nicht geschafft, sich irgendwie auf einen Kandidaten zu einigen, und ja, am Schluss stand da, die Kampagne von Donald Trump hat $55 Millionen für Facebook-Ads ausgegeben und Hillary Clinton $60,000. Ja, also das
alles ist klar.
Also Faktor 1000 Unterschied ist halt absurd.
Ja, und das ist jetzt alles Geld, was Facebook dann auch noch investiert hat, um noch schrecklicher zu werden.
Genau. Die machen das, ja, und also selbst wenn Facebook das, also da das ändert, es sind ja dann doch die Firmen, die das anbieten, das System so zu benutzen. Das ist das, was es so, also was für mich auch der Film so niederschmetternd unerträglich gemacht hat.
Ja.
Weißt du,
ich hatte damals irgendwie auch schon mal so eine Doku oder sowas gesehen und so einen ganz langen Artikel gelesen. Ich sag jetzt mal Guardian oder New York Times oder sowas.
Das so war vielleicht ewig der Artikel, der dann auch rauskam während dieser Anhörung und so.
Ja, das kann sein. Also ich erinnere mich an ein unendlich langes Schriftstück, was das schon mal so komplett aufgedröselt hat. Mhm. Insofern habe ich das Gefühl, ich kenne die Geschichte irgendwie, aber diesen Film jetzt habe ich natürlich nicht gesehen, der ist ja jetzt auch ganz neu, gell?
Ja. Ich kann mir gut vorstellen, dass das was für dich ist. Jetzt nochmal von der schlechten Stimmung weg, die der Film macht. Ich finde, er ist auf eine ganz spannende Art montiert. Es sind ein paar sehr nette so Computereffekte drin. Also wenn jemand anderen eine SMS schreibt oder sowas, dann wird das immer so eingeblendet mit Sprechblasen und man sieht, wie der Text tippt, passend zu dem, was man so in der Peripherie sieht, was die Person da gerade macht. Weißt du, der tippt auf seinem Handy rum und in dem Rhythmus, wie er die Finger bewegt, erscheinen die Buchstaben da oben. Das ist schon ganz cool gemacht, cool gelöst. Und wenn die Leute durch die Stadt laufen, dann darüber gesprochen wird, dass wieder die Daten verschwinden und geklaut werden und analysiert werden und so weiter, dann löst sich das halt so auf und so einzelne Datenpakete vermeintlich verschwinden. Sehr gut gemacht, sehr schön montiert. Es gibt eine Stelle, wo Brittany Kaiser interviewt wird und der Reporter quasi im Hotelzimmer sitzt und dieses, also nicht interviewt, wie heißt denn dieses, nicht verhören, die Anhörung, wo sie bei der Anhörung ist und wo die Sachen erzählt. Und dann ist immer dieser Umschnitt, wie er dann da sitzt in seinem Zimmer, irgendwie Hotelzimmer, und das beobachtet. Und das kommentiert dann wiederum so, ja, das hat total gut gesagt. Yeah, jetzt hat es ihm gegeben, da kommen sie nicht wieder raus. Und dann schreibt er wieder irgendjemand eine Nachricht, die wird wieder eingeblendet und so. Sehr gut, manchmal natürlich auch zusammenfassend genutzt, dass wenn sie da irgendwie ein längeres Thema bespricht, dass er das dann quasi in kurzen Sätzen zusammenfasst. Sehr viele schöne Sachen da verwendet. Also das hat mir richtig, richtig gut gefallen.
Ja, das ist immer so ein Attention to Detail, was ich auch, also wie du es gerade beschrieben hast, mit dem Rhythmus im Tippen erscheinen die Buchstaben. Manche Leute geben da so viel Attention to Detail rein, dass das dann so toll ist, und andere Leute machen halt Quietschenreifen auf Schotterplätzen. Also es gibt dann immer so diese ja, zwei, ja, Level von Attention to Detail.
Genau, ja. Nee, und da ist also rein jetzt wirklich auf das Optische bezogen, sind schöne Establishing Shots, die sind mal zwischen in Thailand. Leider ist die Hauptdarstellerin Brittany Kaiser irgendwie auf eine Art unsympathisch. Das es mir schwer gemacht hat, meiner Frau ging es auch so, ihr richtig zu glauben.
Hm. Das ist die Whistleblowerin aus
genau.
dem.
Okay. Ja.
Wobei man ja eigentlich so thematisch auf ihrer Seite sein müsste, oder?
Also man ist total auf ihrer Seite, aber ich habe mehrfach gesprochen, so irgendwie so richtig glauben kann man ihr aber auch nicht, weil irgendwie sie hat halt irgendwie für die Obama-Kampagne gearbeitet und hat dann noch für noch irgendeine Organisation gearbeitet, die so Gutes tut. Und dann geht sie halt zu Cambridge Analytica und arbeitet halt in so einem Moloch mit und ist auch, wie man auf diversen Aufnahmen, so Geheimaufnahmen und so hört, sehr enthusiastisch darüber. Und dann, also irgendwo hat sie ihre Moral verloren.
Dass sie es vorher gewusst hat und absichtlich da reingegangen ist, ist eher unwahrscheinlich, gell? Das konnte man ja nicht.
Hätte sie ja sagen können. Also, wenn es sowas gewesen wäre, hätten sie das hinterher sagen können. So, ja, ich bin ja eh nur rein, um das rauszufinden und so. Nee, es war mehr
ja,
so.
Das hätte ja wahrscheinlich auch keiner geglaubt, weil woher wolltest du jetzt vorher wissen, was diese Firma, in die du noch nicht reingeguckt hast, genau tut und dass da der Skandal lauert? Also.
Ja, genau.
Schwierig. Weil das war ja zu dem Zeitpunkt noch komplettes Neuland, das war ja alles noch nicht passiert.
Ja. Ja, und welche Möglichkeiten es auch da alles gibt. Also.
Ja, gut, mit ein bisschen Insiderwissen hätte man da vielleicht irgendwie, aber schwierig, ja. Nee, okay.
Ja.
Kann ich jetzt natürlich schon nicht so beurteilen. Kann ich nur so zur Kenntnis nehmen. Ja. Dass du die nicht mochtest.
Nee, es, also fiel uns schwierig, die so richtig gut zu finden.
Gut, das hat ja aber erstmal für das, was sie sagt. Naja, obwohl, wenn man sie unglaubwürdig findet, dann kann man sich
ja
da nicht so richtig frei von machen. Ne?
Ja, genau so. Oh, nee, also ja. Irgendwie, also mit so einer überheblichen Selbstverständlichkeit. Weißt du, so, ja, ist doch klar, dass so und so und so. Nee. Na. Ich möchte ihr glauben, aber ich glaube dir nicht so richtig. Das war ein bisschen schade. Ja.
Okay.
Aber durchaus ein Film, der dir, glaube ich, auch also was für dich ist.
Ja, ich hatte heute versucht, nachdem du geschrieben hast, dass du den geguckt hast, habe ich versucht, ihn anzufangen, aber ich hatte heute irgendwie keine Zeit und habe es nicht mehr weiter als bis zum Ende des Vorspanns geschafft. Also
ja, gut, da ist halt noch nicht so viel passieren.
Nee, nicht so wirklich.
Ja.
Ja, gut, okay. Also, The Great Hack, du musst da noch irgendwie Punkte dranhängen oder willst du das, ob der Tatsache, dass es eine Dokumentation ist, lieber bleiben lassen?
Nee, ich gebe... Oh Gott, hörst du den Mähdrescher, der hier vorbeifährt?
Ja. Es klang mehr so, als würde irgendjemand so mit so einer Sense durch dein Schlafzimmer toben oder so.
Hm. Ja, nein, es ist irgendwie, die fahren im Moment wie wild hier mit großen
Vorhänge zerschnitten.
Die fahren hier mit wildem großen Landwirtschaftsgerät umher nachts. Warum auch immer nachts, aber ja. Ich glaube, es müssen so viele Felder geerntet werden. Ich irgendwo gehört, dass es kaum schaffbar sei.
Ja, sowas habe ich auch schon mal gehört. So.
Ja. Ja, also ich gebe für die Machart gebe ich 8 Punkte, für das unangenehme Thema gebe ich 6, also bin ich bei 7. Ja.
Okay.
7 Punkte gebe ich.
7 Punkte für The Great Hack oder auf Deutsch Cambridge Analyticas großer Hack. Sehr schön. Zu sehen auf Netflix, richtig?
Auf Netflix, genau. Ich weiß jetzt gar nicht, ob es bei Prime auch ist, aber ich hatte es jetzt auf Netflix gefunden. Ja, gut. Damit wir die Stimmung jetzt nicht mehr weiter runterziehen, würde ich sagen, kommen wir zur Droge der Wahl. Außerdem ist es das nächste vorbereitete Marker-Dings hier, Kapitelmarker. Wäre blöd, wenn wir jetzt was anderes machen.
Da musst du ja tippen und von Hand und so, ach Gott. Ja. So, ich trinke heute was aus der DDR.
Was?
Naja, aus dem Osten.
Gewürzgurkensaft?
Das erinnert mich immer an den fantastischen Scherz von Herricht und Preil aus dem Jahre 1900, ich weiß nicht was, 50 irgendwas oder so.
Wo der eine zu dem anderen sagt, das weiß ich.
Ja, ja, da sagt der eine zu dem anderen irgendwie, jetzt erlebst du was, was du noch nie erlebt hast. Und dann sagt der andere, was, wieso gibt's Kaffeesahne? Ja, muss man wohl dabei gewesen sein. Ich habe.
Aber das ist doch. Wie kommst du da auf Gewürzgurke?
Nee, egal. Das war jetzt in meinem Kopf so ein Kurzschluss-Ding.
Spreewaldgurkensaft. Ja, also was hast du dir Feines aus der DDR mitgebracht?
Ich habe mir gar nichts mitgebracht. Ich habe mir von ist mir kürzlich zugeflogen aus der Verwandtschaft, aus der wohlmeinenden, aber alkoholtechnisch möglicherweise ahnungslosen, das wird sich jetzt gleich rausstellen, Verwandtschaft.
Du hoffst, dass geguckt, die hier nicht zuhören.
Hör dich zu. Und selbst wenn, ich sag ja nichts Schlimmes, das ist ja, ich sag ja wohlmeinend.
Ach so.
Und zwar Wiltener. Oh. Das ist ein, hier steht drauf XO-Qualität. Das ist Weinbrand.
Oh.
Ursprünglich, die haben da so eine Legendengeschichte, wo das behauptet, das sei der deutsche Cognac gewesen. Das dürfte man natürlich heute so nicht mehr behaupten. In 8 Jahre in Limousineichenfässern gelagert. Ein Cognac, Wiltener Nummer 1, Family Reserve, Familienreserve, steht hier.
Das finde ich ja spannend.
Firma gibt es seit 1842, das ist also auch alles älter als die DDR.
Da durfte es auch noch Cognac heißen.
Richtig, deshalb steht diese Geschichte so auch noch bei denen auf der Homepage.
Das haben wir doch, ja. Wer hat denn neulich über, ach hier, die Kollegen von Gucken und Trinken. Die haben doch in ihrer Brandy-Folge, meine ich, da ist das aufgetaucht.
Aha. Ja, also ich habe die Flasche jetzt eben gerade aus ihrer Packung befreit, die ausgiebig zugeklebt war. Und jetzt.
Von dir oder von den Verwandten oder vom
Leber? Nee, das vom Original, vom Werk noch.
Ach so, also ganz frisch.
Ja, ja, das war der Korken, immerhin. Diese komischen Pseudo-Holzkorken. Und dann habe ich hier einen Kristall. Cognac-Schwenker.
Jetzt aber. Das klingt immer so großzügig, aber die ersten 3 Schlucke waren wahrscheinlich diese Luftschlucke.
Ja, genau.
Die Flasche nur so tut, als würde was rauskommen.
Und jetzt machen wir nochmal hier Sound Atmo, weil das wirklich Kristall ist. Klingt das auch gut. Mhm. So, cheers.
Cheers. Soll ich auch
gibt's
mal
hier? Bei dir? Ja, mach du mal, erzähl mal, dann kann ich in der Zwischenzeit mir mal eine Meinung bilden.
Ja, ich trinke Boulevardier. Ich habe kurz vor der Sendung erst gemerkt, so als wir schon gesagt haben, oh, wir nehmen jetzt auf, dass ich noch keine Droge der Wahl habe. Und das ist dann immer zu stressig für mich, deswegen habe ich schnell zu einem Boulevardier gegriffen, den ich aber mit Roggenwhisky mache, weil ich keinen Bourbon im Moment hier oben stehen habe. In meiner kleinen Mini-Hausbar ist es eben ein Boulevardier mit Rittenhouse 100 Proof. Das ist eher auf der kräftigen Seite geworden und Campari Punto Mes dazu macht einen sehr schönen Boulevardier, also den Bruder vom Negroni. Nachdem ich gestern seit langer, langer Zeit mal wieder einen richtigen Aperitivo getrunken habe. Wir hatten gestern einen Besuch um 18 Uhr, quasi vorm Abendessen, von jemandem, mit dem wir kurz was besprochen haben, und der aber weiß, dass wir oder dass ich Cocktails mache. Der hat auch das ein oder andere Mal schon bei mir an der Bar getrunken und kam deswegen auch ohne Auto. Und dann habe ich, wie sieht's denn aus? Kleiner Aperitif. Und da haben wir einen Americano getrunken, den ich auch schon lange nicht mehr hatte, was ich immer wieder einen tollen Drink finde. Es ist ja Wermut und Campari und dann ein bisschen Sprudelwasser draufgießen. Das macht es super frisch. Man darf halt nicht zu viel Sprudel, dass es nicht so eine verdünnte Plörre wird. Aber ist ein hervorragender Drink. Und ja, das
auch,
war.
Auch erstmal mit gleichen Teilen anfangen, oder?
Ja, genau. Ja, also ich habe irgendwie gestern sowas wie 3-3-5 Soda gemacht oder so.
Ja.
Und so ein bisschen mehr. So, da
war. Ja, nur so, dass man eine Hausnummer hat, wenn jetzt jemand zuhört und das ausprobieren
will. Genau. Also, 3 Campari, 3 Wermut.
Es ist nicht 3-3-20, es ist auch nicht 3-3-15, sondern genau. Eher so 3-3-3, 3-3-4, 3-3-5, irgend sowas.
Ja. Der wird dann leichter, also bei 3-3-6, da ist ja schon quasi halb die Hälfte von eurem kompletten Drink ist ja schon Wasser plus das Wasser, was er ja noch durch die Eiswürfel bekommt. Also das ist dann schon sehr relativ leicht und so fröhlich sozusagen.
Und ein Tipp, das Wasser sollte auch eiskalt sein, also schön aus dem Kühlschrank kommen am besten. Hm? Dann verliert es nicht so viel seiner Kohlensäure beim Eingießen.
Ja, das stimmt. Gut, wie ist dein Cognac?
Ja, also das ist in der Nase angenehm. Mhm. Jetzt nicht, natürlich nicht irgendwie mit französischen Cognacs zu vergleichen, aber die liegen wahrscheinlich auch länger in den Fässern als 8 Jahre, die meisten wahrscheinlich zumindest. Ja. Und ja, man am Gaumen merkt man dann doch das Price Tag auch. Aber es ist weniger anstrengend, als ich gedacht hätte.
Okay.
Also als ich recherchiert habe, was das überhaupt ist, kam ich nicht umhin, auch zu rauszukriegen, was das kostet. Mhm. Und darum ging es mir nicht im Wesentlichen, aber ich hatte von diesem Produkt einfach noch nie was gehört und habe halt mal ein bisschen deren Webseite quer gelesen. Und das hier ist das Spitzenprodukt. Ist aber trotzdem sehr, sehr bezahlbar.
Möchtest du uns erzählen, was es kostet?
Es kostet 16 Euro irgendwas. Und ja, ich hatte jetzt da
kein. Du müsstest jetzt dann, ja fast mit dem französischen VS vergleichen.
So in der Art, ja, genau. Und ich habe schon lange, lange, lange keinen französischen VS mehr getrunken. Ich finde es irgendwie okay, das müsste man jetzt mal mischen. Zum Purtrinken ist das jetzt, auch wenn da XO draufsteht, für mich jetzt eher nix. Aber ist vielleicht auch Geschmackssache. Also es ist ja, ein bisschen sprittig am Gaumen. In der Nase finde ich es einigermaßen gut.
Wenn du daraus einen tollen Sidecar oder so machen kannst, wenn der ordentlich Wumms hinten raus hat, kann ich mir richtig gut vorstellen.
Den nenne ich dann MZ-Seitenwagen.
Ja, genau.
Ja. Also blöde DDR-Witze, nur weil das Zeug
VEB Cocktailbetrieb.
VEB Seitenwagen e.V.
Ja, genau.
nicht e.V., Quatsch, wie hießen denn die immer? Kombinat. Sowieso. Genau. Ja.
Sehr schön.
Lassen wir das. Also das war Wiltener Nummer 1 in meinem Glas.
Da wird es auch noch ein bisschen bleiben und dann wird es...
Ja, der erste Schluck ist schon fast leer hier so. Ach doch, nee. Oh, das täuscht. In diesen Cognac-Schwenkern täuscht das. Das ist so von der Höhe her ganz wenig, aber weil das Ding so unfassbar breit ist, ist das dann doch eine ganze Menge Flüssigkeit.
Mhm. Am Schluss lallen wir wieder alle und wissen nicht warum.
Ja, ja. Das ist... Ich habe schon Rotwein getrunken zum Essen vorhin.
Oh, ist ja ganz angenehm.
Allerdings nur ein sehr kleines Glas. Ja, so, gut. Was haben wir noch?
Filmtechnisch sind wir leider schon wieder durch diese Woche. Ich kann nur weiterhin Queer Eye Staffel 4 empfehlen. Folge 3 und 4, ganz toll. Ganz, ganz wundervoll. Aber ja, deswegen komme ich auch im Moment zu nicht viel anderem Filmischen.
Okay.
Ja.
Ja, ich kam auch nicht zu viel an beim Filmischen, weil ich kurz verreist war.
Du warst in Berlin?
Ich war in Berlin.
Sehr angenehm.
Ja.
Hast du eine Bartour gemacht?
Naja, Bartour würde ich das nicht nennen. Ich war in einer Bar und in einem Restaurant. Ich hatte auch nur einen Abend. Ich bin samstags hin und sonntags zurück.
Okay.
Ich musste einen Familienbesuch absolvieren. Und ja, natürlich bleibt dann da ein Abend offen, der da jetzt sozusagen nicht belegt war. Mhm. Und da bin ich dann mit meinem Bruder gepflegt essen gegangen. Ich hatte bei uns in der Cocktailgruppe nach Tipps gefragt, habe da auch sehr schöne Tipps bekommen. Ich war im Restaurant Josef. Das ist ein ja so israelisches Restaurant, würde ich mal sagen. Also so israelische Küche.
Habe ich noch nie gegessen, also nicht bewusst.
Doch, ich schon, weil ich schon mal in einem Restaurant, ist in einem Hotel, einer bestimmten Hotelkette, die gerade so in der Berliner Hotelszene und generell auch in der Barszene so ein bisschen Staub aufwirbelt, weil die immer, wie soll man sagen, die bemühen sich darum, immer gute, coole Restaurantkonzepte und gute, coole Barrezepte Konzepte zu haben in ihren Häusern. Ich will ja jetzt auch gar keinen Namen nennen und Werbung machen. Kann man
warum nicht? Das ist ja keine Werbung. Wenn du es gut findest, kannst du ja auch sagen.
Ich habe da nicht übernachtet in dem Hotel. Ich weiß nicht, ob die Zimmer was taugen. Das kann ich alles nicht beurteilen.
Ja, frag doch mal an, ob die dich vielleicht mal kostenlos übernachten lassen beim nächsten Mal. Du willst auch im Sneakpot darüber sprechen.
Also ich habe schon einmal in einem anderen Hotel dieser Kette übernachtet. Das war ganz okay, aber auch nicht so wahnsinnig überwältigend. Aber da war auch eine gute Bar drin.
Darauf kommt es am Ende an, dann ist dir das Zimmer nämlich auch egal.
Ja, nee, hier war es jetzt so, dass dieses Restaurant, achso, genau, ich in einem noch anderen dritten Hotel dieser Kette gibt es auch ein anderes israelisches Restaurant. Dort war ich an meinem Geburtstag vor ein paar Jahren mal essen. Und deshalb, ja, israelische Küche war mir jetzt noch nicht so fremd. Aber ansonsten ist natürlich da auch vieles, was man so auch aus der anderen Küche der Region kennt, sag ich mal. Wenn du jetzt libanesisch essen gehst oder sowas in der Art, dann ist das natürlich nicht das Gleiche, aber da sind schon Versatzstücke bei, Gewürze und so, die da unten in der Region einfach überall verbreitet sind und die dann da wieder auftauchen. So dieses Ras al-Hanout oder so oder Harissa oder so, das sind einfach Dinge, die du dann immer mal wieder siehst und das kann dir so beim Libanesen über den Weg laufen oder eben auch in einem israelischen Kontext. Ja, und das war fantastisch. Ich hatte so einen Fisch, der war mit, der lag auf einem Humusbett und war mit einem sowas Falafel-ähnlichem als Kruste oben. Also war ein Lachs, der mit einer Kruste aus Falafel-artigem, so grüne Erbsen, irgendwas, aber das war halt so fest verkrustet auf dem Fisch drauf, war ganz toll gemacht. Mhm. Mein Bruder hatte ein irgendwas angebratenes mit Huhn und auf einem Brot und ich weiß gar nicht, das kriege ich alles nicht mehr zusammen. Es war sehr, sehr schön, sehr lecker. Und dann sind wir noch in eine Bar gefallen, wir waren immer treu.
Oh, sehr schön.
Wir haben den Fehler gemacht, von A nach B zu laufen, was echt dann doch am Ende ein bisschen weit war.
Auch so ausgedürstet an, gell? Da muss man gleich mal direkt zwei,
ja,
die ersten zwei gegen Durst.
So ungefähr. Nee, es sollte eigentlich nur so ein, wir machen einen kleinen Verdauungsspaziergang und dann sind wir doch von Mitte bis Osten von Prenzlberg gelaufen. Ja, bist eine Weile unterwegs. Aber egal, hat sich gelohnt.
Und immer treu ist ja sowieso.
Ja, ist
immer gute Bar.
War jetzt natürlich Hochsommer bei der Hitze, kannst du dir vorstellen, da musst du nicht reservieren, also da ist halt keine Sau drin. Es ist halt immer so saure Gurkenzeit für klassische Bars, die keinen
Außenbereich haben. Gut, aber wir mögen es ja, wenn es leer ist.
Das schon, aber irgendwie, wenn du dann reinkommst und das Gefühl hast, oh, gleich werden die Bürgersteige hochgeklappt, ist da nicht so. Gibt dir auch keiner das Gefühl, dass es so wäre, aber der erste Gedanke, wenn du so reingehst, denkst du so, oh je, ist ja gar nichts los. Mhm. Das ist dann schon blöd ein bisschen, aber naja.
Ich habe mir da mal
mit voll sollte so eine Bar immer sein, irgendwie.
Ja, schon. Ich habe mir da mal mit unserem Berliner Cocktailfreund sehr weh getan. Wir hatten irgendwie zwei Drinks und dann sind wir auf die Idee gekommen, noch einen Seelbach zu trinken. Und Seelbach ist ein Old Fashioned mit Champagner im weitesten Sinne. Viel bitter, sehr viel bitter. Ich
wollte sagen, viel bitter. Ist da nicht auch noch irgendwie ein Absinth-Coating im Glas oder so?
Ja, kann sein.
Oder verwechsel ich das gerade?
Ich weiß nicht. Und halt ein harter Bourbon, irgendwie mit 64%, ich habe keine Ahnung, und dann noch Champagner obendrauf. Das war echt ein fantastischer Drink. So gut balanciert, so auf den Punkt, so lecker. Und irgendwie relativ günstig. Also irgendwie 18 Euro oder so. Was für ein Champagner-Cocktail mit dem Bourbon und so. Echt ein guter Preis war. Oder vielleicht hat sogar 20 gekostet, aber trotzdem, es ist immer noch ein toller Preis. Aber der hat uns so aus den Schuhen gehoben. Das war echt hart. Aber ich habe auf dem Heimweg, habe ich mir dann noch auf dem Handy den Bourbon bestellt, weil ich ihn so toll fand. Den habe ich aber zum Glück noch nicht ausgeräumt oder leider, je nachdem, wie man es sieht. Sonst hätte ich mir jetzt mit dem was reingetan. Obwohl im Boulevardier den zu vermixen ist eigentlich zu schade. Also den in Elegante Drinks, die habe ich mal an Silvester gemacht. Da waren wir mit Freunden Silvester weg und haben uns eben dann im Hotelzimmer irgendwie umgezogen, also Quatsch geredet, umgezogen, wie auch immer, und haben dabei noch zwei oder drei Cocktails zum Vorglühen getrunken. Und dann halt Seelbach, weißt du, Seelbach-Cocktail zum Vorglühen mit Champagner und allem drum und dran.
Oh gut. Nice, nice, so muss es sein. Mhm. Ja, ich hatte auch beide meine Drinks zwei Drinks mit Overproof-Spirituosen jeweils.
Sehr angenehm.
Ja, ich bin da gleich irgendwie in den Topf gefallen mit einem 151 Lemon Heart. Also ich nehme an, dass das war. Ich habe die Flasche nur so aus der Entfernung gesehen, aber vom Geschmack her auf jeden Fall ein Overproof. Stand auch so in der Karte, glaube ich.
Was war das für ein Drink?
Ein Royal Bermuda Yacht Club.
Ein guter. Liebe Hörer, ja. Wenn ihr irgendwie in der Bar seid und zufällig mal auf dieser Barkarte Royal Bermuda Yacht Club steht, bestellt diesen Drink. Ich finde den so aufregend. Der ist komplex, der ist balanciert, da ist Säure drin, da ist oft tolle Rums drin. Total geiler Drink.
Ja, das ist mein Lieblings, im weitesten Sinne, wenn du so willst, eine Daiquiri-Variante. Naja, das ist falsch. Eine Rumsauer, was auch immer Variante.
Du hast Angst vor Jörg Meier. Herr Meier, er meint nicht so. Er meint.
Doch, ich meine das genauso. Ich liebe diesen Drink und ich mache den zu Hause nie. Warum auch immer. Wahrscheinlich, weil ich immer irgendwie irgendwas fehlt mir.
Und Limetten und Rum und noch irgendwas. Also
Contro, ich glaube am Ende ist es immer der Contro, der mir fehlt oder so. Ich weiß es gar nicht. Kannst
du auch einen Triple Sec nehmen?
Ja, den habe ich natürlich immer da, aber ich habe auch eigentlich jahrelang immer Contro da gehabt. Ich kann dir gar nicht mal sagen, Verladung ist auch immer im Haus. Ich weiß nicht, warum ich den nie mache. Jedenfalls mache ich ihn nie. Und trinke ihn aber dann total gerne in Bars. Und das ist ja eigentlich auch okay so. Wenn man so Drinks hat, finde ich nicht verkehrt, wo ich sage, das ist so mein Aus. Also ich bestelle in Bars halt auch manchmal Negroni und dann frage ich mich auch, warum tue ich das? Ich trinke doch zu Hause dauernd Negroni. Dann ist es vielleicht auch ganz okay, wenn ich so einen Drink habe, wo ich sage, den trinke ich zu Hause nie und den bestelle ich super gerne auswärts. Und das ist für mich Royal Bermuda Yacht Club. Und
als ich damals nach San Francisco geflogen bin, war der erste Drink, den ich bestellt habe, auch ein Negroni. So irgendwie 14 Stunden Flug, total gejetlaggt, voll durcheinander, du bist irgendwie quer durch San Francisco gelaufen, dann sitzt in der Bar und dann, ich glaube, ich brauche jetzt erstmal einen Negroni. Ja, das ist doch ein guter Einstiegsdrink. Und ja, die Nacht endete damit, dass ich auf der Couch saß bei unserem Freund Tim Morrison, Mr. Martini, mit ihm geredet habe und eingeschlafen bin, während ich geredet habe. So, irgendwas geredet und im nächsten Moment lachen die und ich wach halt auf und dann so, warte, ich bin gerade eingeschlafen, oder? Ja, als du geredet hast, voll lustig, so, oh, shit.
Ja, das hat meine Tochter auch gerade gemacht, die hat saß auf dem Couch mit ihrem Hasen und einem riesigen aufblasbaren Krokodil, also das Krokodil ist so 2 Meter lang oder so.
Ach hey.
Also ein riesiges aufblasbares Krokodil. Und mit dem saß sie auf der Couch mit einem Buch und hat dem Krokodil und dem Hasen die Welt erklärt, sage ich mal.
Okay.
Und irgendwann kamen wir dann, oder meine Freundin dann wieder ins Wohnzimmer und dann lag sie mit dem Kopf im Buch und ich nehme auch, ist auch eingeschlafen, während sie geredet hat. Das Krokodil hat einfach keinen Kontra mehr gegeben und dann war Mittagsschlaf dran.
Oh ja, gibt ja auch so.
Das kann so passieren. Nee, aber was ich sagen wollte zu deinem Negroni in der Bar nach solchen Dings, da ist dann, da kommt man dann rein und dann muss man erstmal ankommen. Da braucht man was einen nicht herausfordert, was einen zu Hause sozusagen zu Hause Feeling gibt und dann ist der Negroni genau die richtige. Ja, genau so. Ich jetzt noch keine Experimente, ich muss erstmal ankommen, gib mir was ich kenne.
Aber es gab dann ein Experiment, weil er mir eine Kirsche reingemacht hat, gemeint, oh, das ist total gut mit Kirsche, so. Okay, ich vertraue dir. War halt auch ein Negroni mit einer Spurfrucht, weil er irgendwie, glaube ich, so diese klebrigen Kirschen genommen hat und dann eben noch ein bisschen Zucker drin war. Ja, das macht's halt süßer, aber okay.
Ja, ist halt Amerika, was willst du erwarten? Irgendwas wollte ich noch sagen.
Böse Lästerei, Berlin, immer treu.
Immer treu, genau, du bestellst Dinge auf der Heimfahrt, ich konnte auf der Heimfahrt nichts bestellen. Ich wollte ja Taxi fahren, aber mein Bruder war dagegen.
Okay.
Und wir waren den ganzen Tag in der Stadt und haben schon diese Elektroroller gesehen, die ja in Frankfurt
ohne Ende. Wie viele Drinks hattest du?
Es war Overproof, sagen wir es so.
Beide?
Ja, zwei Drinks waren Overproof, ja.
Okay, ja. Das Rollerfahren eigentlich das Beste, was man machen kann.
Ja, das Geile ist auch, die App, also ich weiß nicht, ob das die ist oder eine andere, ich habe das irgendwie mal erlebt, da fragt sich die App, wenn du das fahren willst, sagt sie, hast du heute getrunken? Und dann sagst du, nein. Und dann sagt die App, hier sind gute Gründe, warum du das nicht machen solltest, wenn du getrunken hast. Und ich meine, ist natürlich auch verboten. Aber ich bin auch nicht gefahren. Also mein Bruder
Ihr seid zu zweit auf einem Ding gefahren?
Ja, das darf man auch nicht, ich weiß. Also rein theoretisch könnte es sein, dass ich jemanden dabei gesehen habe, wie er mit zwei Leuten auf einem Roller fährt. Mhm. Und ich war das natürlich nicht. Mhm. Und möglicherweise war der Beifahrer leicht angetrunken.
Saulustig.
Aber
ist das nicht saueng auf so einem kleinen Ding?
Das ging irgendwie. Also das geht,
du warst ich, halt bei komplett voll und standst da drauf. Nee. Hast nur dich darum gekümmert, dass du nicht runterfliegst.
Nee, ich, da, ernsthaft, kein Problem. Also ich weiß nicht. Irgendwie geht das. Und ja, mei. Das Lustige ist ja, in Berlin kümmert sowas ja niemanden. Also selbst die Berliner Polizei ist das ja offensichtlich egal. Ich glaube, in Frankfurt oder let alone in Bayern würdest du wahrscheinlich sofort irgendwie in der Ausnüchterungszelle landen oder wenigstens ein Ticket bekommen. Mhm. In Berlin kommt dir die Polizei entgegen, fährt an dir vorbei und nee, das nicht, aber die kommt dir entgegen und ignoriert dich einfach.
Ja,
ja, mei. Das ist dann wohl so. Diese Dinger sind da aber wirklich omnipräsent. Das ist der Hammer. Das ist wirklich der Hammer.
Okay.
Also in Frankfurt hat man ja auch das Gefühl, seit dieser Legalisierung und dann speziell nochmal eine Woche später nach dem Start dieser Verleihdienste in Frankfurt, sind die Elektroroller explodiert und du kannst ihnen nicht mehr entgehen. In Berlin, speziell in der Stadtmitte, ist es noch 10 Level drüber. Du kannst quasi tagsüber nicht die Augen aufmachen und in irgendeine Richtung schauen, ohne einen Rollerfahrer vorbeihuschen zu sehen.
Krass.
Und egal wann und egal in welche Richtung du guckst, immer. Also außer du guckst direkt vor die Hauswand, aber selbst dann fährt wahrscheinlich noch einer zwischen dir und der Hauswand durch.
Wie schön wäre das, wenn man die Hälfte von den ganzen Straßen für solchen Verkehr nehmen würde. Das wäre toll.
Auch diese Motorroller, die großen, also diese 50 km, diese Vespa-artigen Elektroroller. Genau, auch in unfassbarer Anzahl dort in den Sharing-Diensten. In Frankfurt haben wir, glaube ich, einen Sharing-Dienst, der das jetzt macht. In Berlin gibt es mindestens mal drei. Also, ja, doch, ja, glaube ich.
Das sind doch wie 4 Leute mehr als in Frankfurt.
Klar, aber und das wird halt auch massiv genutzt, also auch Elektroauto, cool. Carsharing-Dienste, also du hast bei DriveNow hast du diese i3s und dann gibt es noch einen Elektroauto-Sharing-Dienst von VW, der jetzt gestartet ist, es gibt von Sixt einen, der irgendwie in der Stadt ist und es gibt natürlich dann noch Flinkster und Car2Go, die wir hier ja auch haben.
Mhm.
Und du hast wirklich das Gefühl, das ist die Stadt der gescherten Vehikel. In einem Ausmaß, das mich wirklich nochmal beeindruckt hat. Ich bin ja nur eigentlich regelmäßig in Berlin, aber das hat nochmal krass zugelegt, finde ich.
Aber ist jetzt nicht so wie das, was man in, ich glaube aus München war das, mit diesen gelben Fahrrädern oder blau oder was auch immer, die man dann eigentlich alle in den Fluss werfen wollte. So unerträglich war es nicht, oder? Schon zuvor.
Naja, ich sag mal so, also Carsharing ist ja dann was, das betrifft dich ja als Fußgänger nicht so. Die Autos stehen halt irgendwo auf den Parkflächen und ich meine, Parkplätze gibt's eh kaum. Das ist blöd, aber das ist halt so, das tangiert dich ja erstmal nicht als Fußgänger. Diese Roller, die nehmen natürlich viel weniger Platz weg als, die stehen schon überall rum, das ist ganz klar. Aber so ein einzelner Roller oder wenn man davon mehrere nebeneinander stellt, die lassen sich natürlich viel enger stellen und viel dichter packen als Fahrräder. Weil die nicht so sperrig sind, weil die keine Pedale an den Seiten haben, weil die Lenker nicht so breit sind. Also die kannst du sehr dicht beieinander stellen und dann stehen da auf der Fläche, wo vielleicht 3 Fahrräder hinpassen würden, stehen dann 8 oder 9 Roller. Und deshalb ist es nicht so schlimm. Und die Dinger werden ja auch jede Nacht wieder eingesammelt.
Die müssen geladen werden irgendwie, gell?
Richtig, die müssen geladen werden und die werden wohl, ich nehme an, da fahren irgendwelche Studenten oder was auch immer, Leute, die sich was dazu verdienen wollen und für wahrscheinlich nicht viel Geld arbeiten, vermute ich mal, fahren dann nachts rum und sammeln die ein und laden die dann irgendwie auf oder tauschen sie direkt vor Ort gegen Aufgeladene aus. und stellen die dann wieder ordentlich hin. Also es ist schon so, dass du das Gefühl hast, abends sind die alle total verstreut und wenn du dann morgens aus dem Hotelzimmer kommst und läufst rum, dann stehen immer an den größeren Kreuzungen, stehen dann so auf den Ecken irgendwo so 8 Stück so richtig reingliedert, so zack, 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 ganz ordentlich. Und dann denkst du, ah, die hat da jemand, so stellen die Leute die nicht freiwillig hin. So hat das der Vermieter, Vermietfirma hat das so aufgestellt, damit es schick aussieht. Und dann wachen die Touristen auf und danach verwandeln sie wieder alles in ein Chaos und abends räumt dann wieder jemand auf.
Ja, okay, warum nicht?
Ja, im Grunde ja. Und das ist dann bei den Fahrrädern natürlich nicht so, gell? Die werden in die Stadt geworfen und sich mehr oder weniger selbst überlassen. Klar, da fährt auch mal irgendwie jemand rum, wenn irgendwer in der App klickt und sagt, hier Fahrrad 6914 hat irgendwie, keine Ahnung, keinen Vorderreifen mehr. Dann werden die das sicherlich mal... Wenn die es sicher mal orten und irgendwer wird es einsammeln und
versuchen. Das ist meine Ganzen. Art von Humor. Auf so Fahrrädern einfach das Vorderrad klauen. Ist das blöd.
Ja. Ja, das ganze Fahrrad klauen ist doof, weil das hat GPS, ne? Das
möchtest du. Aber so ein Vorderrad mitnehmen. Oh, ich habe neulich ja diese, in meinen Mountainbike die diese Luft reingepumpt. Ja. Pumpt es auf, irgendwie auf. Weiß ich nicht, 2 Bar, wahrscheinlich 3, weil ich vom Renault 8 gewohnt bin, da ist 3 ja schon irgendwie halb leer. Und gehe dann wieder zurück und räume weiter auf und weiß nicht, nach 2 Minuten tut es einfach einen Riesenschlag und der Reifen ist geplatzt, Mantel kaputt, alles zerfetzt. So. Okay, nach 6 Jahren muss man nochmal einen neuen Mantel kaufen, wenn man es nicht benutzt hat.
Ja, aber das Lustige ist, das ist mir, also ohne den Mantelriss, aber im Grunde die gleiche Story ist mir bei meinem nagelneuen sehr teuren Fahrrad nach, ich weiß nicht, 2 Wochen oder so passiert.
Echt?
Ja, ich bin so die ersten 2 Wochen gefahren mit dem Luftdruck, den mir quasi der Händler bei der Übergabe drauf gemacht hat.
Oh, okay.
Und dann nach 2 Wochen habe ich dann irgendwie gedacht, ich glaube, ich hätte die Reifen gerne ein bisschen härter.
Mhm.
Ich weiß nicht, vielleicht hat der nachgelassen, der Reifen, oder generell hatte ich mich dann irgendwie so ein bisschen eingegroovt mit dem Fahrrad und habe dann festgestellt, ich hätte es gerne ein bisschen härter. Und dann habe ich halt geguckt, was kann man da drauf machen und da kann man irgendwie, glaube ich, 5, irgendwas Bar oder so drauf fahren, Maximum Pressure. Nein, ja. Und dann habe ich halt so bis 4, glaube ich, habe ich aufgepumpt. Ich dachte, okay, dann gehst du nicht ganz an die Obergrenze, aber irgendwie deutlich ein Stück hoch von dem, wo du bist. Ich glaube, ich war dann, als ich drauf gesteckt hatte, da geht ja auch ein bisschen was verloren, bei 1,7, 1,8 oder so. Und dann habe ich halt aufgepumpt bis 4. Und dann bin ich gerade so am Umstecken auf ich glaube, ich habe hinten angefangen. Nee, wie war das? Ich habe vorne angefangen und wollte dann gerade nach hinten wechseln und bin mit der Luftpumpe da so am Rumwursteln und vorne hatte ich schon diese Kappe wieder draufgeschraubt und stecke das hinten dran und in dem Augenblick tut es auch genau den Schlag, wie du gesagt hast. Und ich stand halt in einem geschlossenen Keller mit geschlossener Tür.
Geil.
Da klingeln dir die Ohren. Das ist so ein Knall.
Boom.
Und vor allen Dingen, es kommt so aus dem Nichts und du bist alleine in einem Keller. Es ist Totenruhe da unten. Und dann tut es diesen Schlag aus dem Nichts. Ich habe mich so erschrocken.
So fies.
Danach klingeln dir die Ohren und dann guckst du dein Fahrrad an und stellst fest, ja, okay, fahre ich heute nicht mehr. Ne?
Also, das wird nicht
mehr. Weil ich hatte keinen Ersatzschlauch und nichts da. Es war dann... Ich hab's dann wieder reingeschoben in den Keller und hab Dinge bestellt.
Weil du erzählt hast vor ein paar Wochen von deinem Fahrrad mit dem, wie heißt es? Band, nicht Band, sondern
Riemen.
Riemen. Meine Frau hat jetzt festgestellt, dass es bei denen in der Firma Dienstfahrräder zum Leasen gibt.
Ja, jobradmäßig so.
Ja.
Da habe ich mal überlegt, ob ich das mache.
Waren wir jetzt dabei und haben gerade vor 2 Tagen oder so, haben ein Fahrrad angeguckt und morgen gucken wir nochmal eins an mit eben genau so einer Riemenschaltung. So einer Namenschaltung.
Aha, okay.
Ja, weil du eben so davon so begeistert erzählt hast und dachte so, hier, da brauchst du dieses Generve mit der Kette nicht, guck dir doch das noch an. Ja, und das haben die uns jetzt bestellt. Irgendwie, also das kommt dann aus dem Lager irgendwie 2 Dörfer weiter und wird dann aufgebaut und jetzt fahren wir morgen hin und gucken uns das auch noch an.
Genau. Da gibt es ja 2, also ich meine, da hast du dann halt keine Möglichkeit, Kettenschaltung geht dann halt nicht, ne? Ist ja keine Kette da. Und der Riemen, der möchte nicht umherschüpfen und wandern auf irgendwelchen Ritzeln.
Nö.
Also hast du dann nur noch 2 Optionen. Entweder ist die Schaltung hinten in der Narbe.
Ja,
das ist so die, sagen wir mal, wo du von preislich vom Einsteigerniveau bis so in die gehobene Mittelklasse gehen kannst, je nachdem, was du da für eine Narbe hast.
Mhm.
Und dann gibt's die nächst luxuriösere Version, Oder was? Ich glaube, hinten Namensschaltung kannst du auch bis in die Luxusklasse, wenn du eine Rohlauf kaufst oder sowas. Und dann gibt's aber noch die nächsten luxuriösere Version, das ist dann die Getriebeschaltung. Da sitzt die Schaltung dann vorne im Tretlager und hinten hast du dann einfach nur noch eine Freilaufnabe und sonst nichts mehr.
Okay.
Ja, aber es ist tatsächlich der Riemen, also gibt's auch zwei große Systeme. Es gibt einmal den Riemen von Conti, der gilt so ein bisschen als das Einsteigerding. Wobei ich jetzt nicht akut weiß, was da die Nachteile sein sollen. Vielleicht hält er nicht so lang oder vielleicht, keine Ahnung, springt er gelegentlich öfter runter oder ich weiß es nicht. Das ist der Conti irgendwie Riemen und dann gibt es die sozusagen den Platzhirsch, das ist der Gates Riemen und der gilt als, ja, so, ja, Platzhirsch halt, so der unverwüstliche Standardriemen, den man so hat, den man so haben will, sag ich mal. Die gelten als ziemlich zäh, wenn man sie nicht allzu mies behandelt. Also was sie nicht mögen, ist wohl, wenn sich irgendwelche massiven Verdreckungen lange darin befinden, dann soll man da wohl einfach mal mit dem Gartenschlauch drauf sprühen und um den Sand da wieder rauszuholen. Ja, das ist auch schon gerade alles, was du tun musst.
Der Plan ist ja wirklich, das Fahrrad zu nutzen, um auch damit ins Büro zu fahren. Also da fährst du nicht Matsch.
Nee, und vor allen Dingen, wenn du dann einen Tag im Regen fährst, hast du ja im Grunde das mit dem Gartenschlauch auch schon erledigt. Also so empfindlich ist der auch nicht. Also
ja, cool.
Also es gibt wohl Leute, die fahren mehrere.
Getriebe oder?
Ich habe den Gates-Riemen mit Getriebe, genau. Und also ich habe da mal richtig das rechts unten Paket gekauft und bin damit auch sehr glücklich. Also Getriebeschaltung ist was Tolles. Wird von Leuten, die das nicht kennen, werde ich immer für einen E-Fahrradfahrer gehalten. Und dann belächeln die, also dann denken die immer so, na ja, klar, hat der mich überholt, weil der hat ja ein E-Fahrrad. Und ich denke mir dann immer, ich habe gar kein E-Fahrrad. Das war ernste Muskelarbeit, dich zu überholen.
Ich mag den Leuten am liebsten, wenn ich auf dem Fahrrad Mofa-Fahrer überhole.
Ja, genau, siehst du?
Die,
und das ist,
die
das
am Gaspan hängen und so Vollgas geben und du bläst da einfach so. Rennrad, Aeroposition und dann bläst du halt mit, weiß ich nicht, was gerade irgendwo vorher bergab gegangen ist, 40, 45 Sachen an denen vorbei und guckst dann so mitleidig rüber, so, ja, geht auch schnell hier. Fahr halt schnell.
Ja, vielleicht möchte er gar nicht, vielleicht möchte er sich die Landschaft angucken.
Genau.
Die Landschaft. Ja, das ist, um nochmal auf Berlin zurückzukommen, das ist so toll, also wirklich, wir saßen in diesem Restaurant. Das ist leider direkt an der Straße und wir saßen auch draußen. Da sitzt ja, er wirklich so.
Temperaturen fast, oder? Möchte man doch bitte? Bei den Temperaturen, oder?
Ja, ja, also die Bedienung da, die uns quasi, den ich gefragt hatte, ob hier noch was frei ist, der meinte auch, ihr möchtet nicht drinnen sitzen. und dann hat er uns draußen. Genau, das sind nicht die Druiden, die sie suchen. mit so einer, sie möchten draußen sitzen. Ja, und ich war da erst nicht so sicher, weil das ist wirklich direkt an der Straße und draußen sind dann so die Tische und dann ist so der Fußweg, so dieser typische Berliner, Ostberliner Fußweg, wo rechts sind so diese kleinen Mosaiksteinchen, dann kommen diese Platten in der Mitte, wo man läuft und dann kommen nochmal so ein paar von diesen kleinen Mini-Kopfsteinchen und dann kommt die Bordsteinkante und auf der einen Seite zum Haus hin, da stehen quasi die Tische drauf und dann ist es so 1,5 Meter breit, dann kommt 1 Meter Fußweg, dann kommt nochmal 30 Zentimeter auf der anderen Seite und dann kommt eine riesige Kreuzung, wo halt dauernd die Autos stehen. Also sehen und gesehen werden funktioniert da ganz toll. Da sitzt du wirklich Primetime, aber du hast halt auch bei jeder Ampelphase 10 andere Fahrzeuge vor dir stehen. Und die fahren dann wieder weg und dann kommen die nächsten 10. Und während wir gegessen haben, 20 Mal Krankenwagen mit voller Pressluftfanfare.
Schön.
Und das
habe ich bei mir zu Hause auch.
Nicht genau.
So oft, aber.
Ja, das ist da also wirklich während wir, ich weiß nicht, wie lange wir haben wieder gesessen, eine Stunde, vielleicht ein bisschen länger. Eine nach dem anderen. Also das Krankenhaus ist da irgendwie nicht weit und
gut.
Dann hämmern die da durch und die kennen auch nicht dieses Umschalten, was so ein Frankfurter Krankenwagen kann. Dass der irgendwie so diese normale Sirene hat. Und wenn er dann an eine Kreuzung kommt, dann schaltet er auf dieses Pressluftding
um. Hauen, ja.
Ja, in Berlin habe ich das Gefühl, die kennen nur diesen Pressluftmodus. Es gibt nichts anderes. Und
sonst reagiert halt keiner. Es geht im Straßenlärm unter.
Ja, wahrscheinlich, keine Ahnung.
Mit den ganzen Elektrorollern da unterwegs und so. Musst du halt schon mal.
Ja, und die Elektroroller, das ist wirklich, also die stehen dann ja auch in jeder zweiten Ampelphase, stehen vorne zwei von diesen Kick-Dingern, diese E-Scooter und dann noch so von den großen Rollern dabei und dann fahren die weg und das ist einfach so. Und dann kommt mal zwischendurch ein so ein klassischer Zweitakt-Benzinroller und ding, 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 und du denkst dir so, boah, ist ja gut, das Elektroschaf aus meinen Ohren.
Ich habe mir jetzt noch einen Americano gemacht. Das ist echt ein geiler Drink. Mann, Mann, Mann.
Boah, das ist nur jetzt das Sprudelwasser so schnell her.
Ja, das hatte ich hier noch, weil ich vorhin eine belegte Stimme habe und habe ich mir noch etwas Sprudelwasser hier hingestellt. Was natürlich beim Podcasten keine gute Idee ist, weil man dann manchmal aufstoßen muss. Aber ich kann mich ja einfach leise drehen und dann kann ich ganz normal weiterreden und aufstoßen, wie ich möchte.
Alles krass.
Ja.
Dieses Mini. Weißt du, was mir gerade einfällt?
Ja, was?
Dinge, die ich gehört habe. Und zwar habe ich auf der, ich habe da noch eine Kapitelmarke reingeschummelt, ich weiß nicht, ob dir die aufgefallen ist. Ich habe die, kennst du dieses Känguru-Buch von Marc-Uwe Kling?
Ja.
Das erste oder kennst du mehr davon? Oder hast du Audiobücher gehört oder gelesen?
Ich glaube, ich kenne das erste.
Ah, okay. Es gab drei Teile, jetzt gibt's seit schon geraumer Zeit den vierten. Und diese Autofahrt jetzt nach Berlin war die Gelegenheit, wo ich mal dazu gekommen bin, das nochmal komplett anzuhören. Ich hatte es bisher irgendwie nur so zur Hälfte geschafft und immer so nur so halb mit einem Ohr. Jetzt habe ich es mal richtig gehört. Ich finde es wieder richtig gut. Ich finde es besser als das dritte. Und ich würde bei dem Känguru, also das sind jetzt die Känguru-Apokryphen. Das Originalbuch war ja das Känguru, oh Gott, jetzt muss ich die Reihenfolge hinkriegen, das Manifest, die...
Ich glaub, das habe ich irgendwie mal gelesen zu teilen, aber dann hat sich
dann so war es die Prophezeiung dann. Und die Prophezeiung, oh Gott, ich kriege den Namen nicht mehr von den Büchern nicht mehr zusammen. Ja, siehst du, da haben sie ihn. Also jedenfalls das neue Buch sind die Känguru-Apokryphen und man erfährt natürlich wieder viele Geschichten über das Känguru und wie das immer so bei den Känguru-Büchern von Marc-Uwe Kling ist. Eigentlich sind das alles Geschichten, auch so Alltagssituationen. Mhm. Das Känguru ist halt ein bolschewistisches, selbstgerechtes Arschloch, das die ganze Welt so aus seiner Sicht kommentiert. Und es sind halt einfach unfassbar viele Situationen, die er mit dem Känguru erlebt. Und wenn du dann so nach dem Lektüre dieses Buchs oder am besten, wie gesagt, des Hörbuchs, weil er liest das selbst und er spricht das. Das ist aufgenommen vor Publikum. Alle diese Hörbücher sind quasi bei Lesungen aufgenommen worden. Das heißt, du hast zwar das Lachen des Publikums im Hintergrund, aber es ist nicht so artifiziell, sondern es ist wirklich wie so ein, wenn du so ein Live-Comedy-Act guckst, so nur
dass du den das Ton anhören hast. Kannst. Absurd.
Ja, weil es nicht artifiziell ist. Also du merkst auch wirklich, wenn die Leute reagieren halt auch manchmal, wenn ein Gag nicht gut ist oder so, oder was heißt nicht gut, sondern wenn der irgendwie, wenn er nicht passt oder wenn er irgendwie so, dass er nur so ein Ho-ho-ho-ho auslöst oder er liest irgendwas vor, was so mitleidheischend ist oder so und das Publikum geht drauf ein und macht so oh. Und das ist einfach, weil er das extrem gut vorlesen kann. Ich meine, die werden wahrscheinlich Marc-Uwe Kling eh alle kennen, aber der hatte früher so Poetry Slam Sachen gemacht. Das heißt, so Vortragen vor Menschen ist ihm schon gegeben gewesen, bevor er diese Bücher geschrieben hat. Und das macht er dann halt auch ganz, ganz toll. Und deshalb finde ich das in dem Fall, fügt das dem Buch eine Dimension dazu, die das nicht hat, wenn du es liest.
Okay.
Und insofern auf jeden Fall die Hörbücher für Leute, die es noch nicht kennen. Und die ersten drei Teile, ich fand die gut. Den ersten fand ich sehr gut, den zweiten auch super. Und den dritten, ich fand, der fiel irgendwie ab. Und dagegen war ich jetzt sehr positiv überrascht, dass der vierte, der jetzt auch mit ein bisschen Pause erschienen ist, wieder ein Bogen nach oben ist. Also wir haben sehr herzhaft gelacht auf der Fahrt. Ich finde, lange Autofahrten mit Leuten im Auto, die das auch wirklich hören wollen und nicht nur so, ja, mach mal an, sondern in dem Fall, mein Bruder hat es auch noch nicht gehört und wir hatten einfach Bock drauf, haben es angehört und wir haben uns teilweise, mein Bruder hat teilweise voll Lachen kaum noch Luft gekriegt und hat irgendwie mit der Hand in den, obwohl er gefahren ist in dem Augenblick, mit der Hand in die Seitenverkleidung von dem Auto reingehauen, um sich wieder zu beruhigen. So, wenn du so mit der Faust irgendwo dagegen schlagen musst, damit du wieder Luft kriegst. Ja, so ungefähr. Also da waren wirklich so ein paar Gags, aber die waren wirklich gut. Und Ja, einfach schön. Was ich aber auch gehört habe, als mein Bruder geschlafen hat, nee, war das schon vorher? Das war schon vorher, glaube ich. War gar nicht auf der Fahrt. Egal, ich habe neulich Sneakpod gehört, eine alte Folge, die ich...
Das ist ja auch ein toller Podcast, habe ich gehört.
Naja, also auf jeden Fall mal
unbedingt rein. Unbedingt Empfehlung.
Alle Leute, die hier zuhören, sollten da unbedingt mal rein. Das ist jetzt irgendwie pointless Advertising.
Manchmal muss man auch das machen.
Okay. Da habe ich
auch gehört, sagen, wie gut man selbst einfach ist.
Wo du mit Christoph aufgenommen hast, die fehlte mir noch, die hatte ich damals, war ich selbst nicht dabei und habe dann mir die mal angehört. Und da muss ich dann so, ich muss ein bisschen schmunzeln, ich glaube, ich habe auch einen Kommentar geschrieben.
Ja.
Du hast davon erzählt, wie dein Umbau vorangeht und dass du da deinen Rasen gemäht hast und der Rasen wurde gekürzt und du warst ganz stolz auf deinen neuen Spindelrasenmäher und dass du mehrfach ackern musstest, damit du deinen Rasen wieder, und dann sei er wieder ganz schick gewesen. Und dann fiel mir ein, was ich für Fotos gesehen hatte. Erzähl doch mal, wie ist das denn jetzt mit deinem Umbau?
Ja, ich hatte letzte Woche, glaube ich, erzählt, dass die Menschen, die unseren Hof dann neu machen und umbauen, jetzt bald kämen und ja, die sind jetzt da. Ich habe auch die letzte Woche ordentlich viel im Garten, also da einfach mitgearbeitet.
In dem, was mal Garten war?
Wahrscheinlich habe ich da einfach rumgestümpert. Jedenfalls ist eine der ersten Sachen, die sie gemacht haben, ist den Bagger abgeladen und die Grasnarbe entfernt.
Du, nicht absichtlich, sondern durch Baggerverwendung.
Ja, nein, ganz bewusst, okay, die oberste Schicht tragen wir ab, die schmeißen wir weg und dann wird halt, also das machen wir, wenn die dann weg sind, sehen wir einen neuen Rasen ein.
Mhm.
Weil der gesamte, also diese Rasenfläche musste irgendwie um 30 Zentimeter abgesenkt werden, damit die auf der gleichen Höhe ist, wie das Parkett, wollte ich jetzt sagen, wie das Pflaster.
Ach so, das heißt, es war jetzt nicht irgendwie um, was weiß ich, weil der Bagger Gras nicht so gerne mag, weil sich das in seine Ketten frisst und er lieber irgendwie direkt diese Erde zerpflügt.
Egal. Der hatte erst die kam ja erst mit dem großen Bagger, weil irgendwie der Architekt und alle gesagt haben, ja, das passt da schon rein, das geht. Ja. Also er konnte sich halt mit dem Bagger fast nicht bewegen bei uns auf dem Grundstück. Ohne irgendwie den Carport halb umzuschmeißen. Dann haben sie du hast ja mitgestemmt. Das haben wir, glaube ich, in der Sendung erzählt, wie wir an dieser Mauer rumgestemmt haben.
Ja, ja.
Dann haben sie angefangen, haben den Carport abgestützt mit, das nennt sich Sprießen, mit so Stahlstangen, die sie einfach hochgeschraubt haben. So, steht da drauf.
So Dinger stehen bei mir hier im Hausflur.
Ja, ja, genau. Sprieße nennt sich das. Jetzt weiß ich es. Dann haben sie die Holzpfosten rausgemacht und dann sind die mit dem Bagger hingegangen und haben einfach kurz dieses Betonding angelupft und haben das halt komplett rausgehoben, was noch übrig war. Und wir haben halt irgendwie einen Tag dran rumgehämmert. Da haben die den hingelegt und dann sind die halt, weiß ich nicht, 20 Minuten oder eine halbe Stunde über das Ding hergefallen und dann war es in Einzelteilen zerlegt und dann durfte ich es irgendwie in die Schubkarre laden oder auf den Laster werfen, dass die es auf dem Wertstoffhof fahren.
Das heißt, wir haben irgendwie für so eine Zeitersparnis von 24 Sekunden gesorgt oder so.
Nee. Da das ja jetzt nur noch Einzelteile waren, die sie rausziehen mussten, ging es halt so schnell. Wenn die komplette Mauer hätten wegmachen müssen, da hätten die halt auch stemmen müssen. Und da wären, ja, die können das schon besser als wir da das stemmen, aber das hat schon einen Tag gebracht. Also, es war schon gut, dass wir das gemacht haben.
Okay, cool. Ja, und dabei hat der Bagger dann halt so beim Hin- und Herfahren dann endgültig alles zerfällt.
Alles, da ist halt nichts mehr an Gras da. Ich habe irgendwie noch zwei so, wie heißen denn diese schwarzen großen Eimer, wo du Zement anmixst und alles so, weißt du, diese Eimer.
Speisdings da,
ja. Speisbütt, genau. Zwei Dinger von denen habe ich mir mal füllen lassen mit der Grasnarbe, habe ich zu meinen Eltern gefahren, die ist dann noch im Hochbeet gelandet, weil das wohl sinnvoll ist, da auch eine Grasnarbe reinzuhauen. Aber ja, der Rest, jetzt haben sie den oberen Teil vom Mutterboden zur Seite, haben jetzt von dem Lehm was weggemacht und dann legen sie den Mutterboden wieder oben drauf, dass wir halt den guten Boden da haben. Ja. Und jetzt heute ist es soweit, dass der Kies wo dann eben der feine Sand oben drauf kommt, wo dann das Pflaster da oben drauf kommt. Also der Kies liegt fast im kompletten Stück. Der Weg zur Werkstatt ist jetzt gemacht. Der sah im ersten Moment so total wuchtig aus, weil wir gesagt haben, wir wollen so einen Weg mit so einer kleinen Kurve haben. Und wenn ich erinnerst, da war so ein Weg am Haus entlang. Also an dieser Hütte, Bar, Werkstatt,
ja,
Schweinestall, was auch immer. Da war ein Weg direkt an dem Gebäude entlang und den Weg haben wir jetzt quasi ein Stückchen Richtung Straße und dass da so ein kleines Beet entstehen kann. Und als sie das erstmal gesetzt haben, wirkte das halt total wuchtig, aber jetzt haben sie schon ein bisschen Erde an das Beet getan und oh, das passt ganz gut. Und das Coole ist, die haben mir, wir haben das Abwasserrohr versetzt, dass es direkt fällt. Das war vorher irgendwie so komisch diagonal gebaut. Und ich habe denen gesagt, sie sollen mir das Abwasser noch einen zweiten Eingang Eingang ist es dann für das Abwasser, noch ein Stückchen weiter hintersetzen, dass ich jetzt aus der Bar ein Loch bohren kann und mein Abwasser da direkt in das Abwasserrohr leiten kann.
Cool.
Was total geil ist.
Also wie so ein Gulli im Hof quasi oder so?
Nee, kein Gulli, sondern ein Abwasserrohr, wo ein Deckel drauf ist.
Ach so, aber du willst dann da direkt ein anderes Rohr anschließen, das
genau.
Am Ende zu ist.
Genau, also da kommt jetzt irgendwie ein 10 cm Durchmesserrohr, so ein halt Rohrrohr raus und das liegt halt im Blumenbeet, ist da ein bisschen vergraben. Aber ich weiß genau, an welcher Stelle das ist. Und über kurz oder lang, wenn ich die Bar dann fertig habe, kann ich halt an einer Stelle, ich denke, ich werde da mit einem relativ dünnen, irgendwie, weiß nicht, 5 cm Rohr oder so rausgehen und dann irgendwie so ein Anschluss-Schnüsselstück kaufen.
Ja, oder einfach ein winziges Loch in den Deckel machen und das
mit. Ja, genau. Ja.
Irgendwas zu. Aber ich meine, da musst du halt auch noch einen Siphon in der Bar haben, ne? Weil sonst stinkt's.
Ja, irgendwas denke ich mir da noch aus. Ja.
Gut, verstehe.
Ja, aber das ist halt schon echt gut.
Ich fand es nur witzig, weil ich hatte halt ein paar Fotos von dem Bagger gesehen. Du hattest ja so Fotos gemacht, wie der Bagger da im Hof rumrandaliert, quasi der Große noch. Mhm. Und was man halt sah, ist, dass da irgendwie noch so ein bisschen Grasreste rechts und links sind, aber er halt so, da wo die Ketten sich bewegen, ist halt schon alles weg, kaputt. Alles nur noch Erde.
Ja, der hat auch einfach diese Stütze, mit dem er sich, weißt du, die können sich ja irgendwie hinten so festhalten, damit die vorne richtig baggern können. Ja. Und das Ding hat er einfach runtergemacht, gerade auf die Grasnarbe und ist dann einfach vorwärts gefahren und schiebt halt die Grasnarbe einfach weg. Mein schön gemähter Rasen.
Genau. Und während du das in meinem Ohr erzählst, dem Christoph, ja, da habe ich gemäht und da musste ich irgendwie dreimal drüber und dann ist er wieder gut und jetzt ist wieder alles schön. Und vielleicht geht er ja ein bisschen kaputt, wenn die dann da die Platten abstellen. Ja, ich hatte gerade irgendwie so am selben Tag so
zwei
Stunden vorher die Fotos gesehen und habe gedacht so, haha, wenn der Stefan aus diesem Podcast wüsste, was ich jetzt schon weiß. Das fand ich sehr lustig.
Ja.
Ja, na, aber am Ende ist es ja, also Landschaftsbauer finde ich eh immer krass, wie die aus so völlig zerstörten Gegenden, wo so Bauarbeiter durchgeturnt sind, da kommt so eine Truppe Landschaftsgärtner und wütet da einmal einen Tag durch und dann vergehen nochmal zwei Wochen, wo man Blumen gießen muss und dann wächst das alles an und wird grün. Und nach relativ kurzer Zeit sieht es meist wieder sehr gediegen aus und man denkt sich, oh, hier war mal Baustelle, sieht man gar nicht mehr so. Das ist irgendwie schon krass auch.
Ja, also wenn du Baustelle sehen willst, dann musst du jetzt bald vorbeikommen, weil ich hoffe, nächste Woche um die Zeit ist das alles schon erledigt. Also, die haben echt ein gutes Tempo drauf, arbeiten schnell, super. Also wirklich richtig gut.
Also an diesem Tag, wo ich habe einen Screenshot von meiner Wetter-App gemacht, wie sie anzeigt, dass wir in Frankfurt gerade 41 Grad haben.
Oh, da habe ich auch mit draußen gearbeitet. Das war nicht schön.
Ja, und an dem Tag haben die Bauarbeiter hier, weil, also Baustelle muss ich im Moment nicht sehen, mein tägliche Dosis Baustelle, wenn ich einfach die Tür aufmache und aus der
Tür laufe. Dann komm vielleicht übernächste Woche mal vorbei, da siehst du fertige Baustelle.
Ja, das war eine Traumidee. Ich habe ja immer noch ein Gerüst vor dem Fenster und Morgens gucken Bauarbeiter durchs Kinderzimmer rein. Also alles, was man so braucht. Zum Glück sind sie nicht jeden Tag auf diesem Gerüst drauf. Aber man, wenn man morgens so irgendwie aus der Dusche schlurft, noch so halb nackt und sich denkt, ich gehe jetzt mal irgendwie nur mit dem Handtuch oder meinetwegen auch ohne Handtuch in die Küche und hol mir einen Kaffee.
Steht da jemand vorm Fenster?
Ja, dann muss man immer überlegen, kann ich da jetzt an dieser Tür vorbei? Haben wir den Rollladen unten oder ist der oben? Und wenn er oben ist, ist da jemand draußen auf dem Gerüst oder nicht?
Ich überlege ja schon die ganze Zeit, ob ich, bei uns ist ja auch nebendran Baustelle, für die neuen Nachbarn, ob ich das als damit die aufhören zu spannen oder, also ich kenne die ja gar nicht, damit die nicht spannen, ob ich das einfach als Technik verwende, einfach regelmäßig freischwingend da rumzulaufen, damit sie gar nicht mehr rüber gucken wollen.
Ja, das habe ich auch überlegt.
Freischwingend runterhängen lassen.
Es gibt eine Stelle bei uns, wenn du aus dem Flur ins Wohnzimmer reinkommst, wenn du so quasi unmittelbar durch die Wohnzimmertür trittst, ins Wohnzimmer hinein, dann gibt es einen Weg.
Ist das eine Tür?
Das ist eine Tür, ja klar.
Krass, das fühlt sich so, also als ich da war, fühlte sich das so offen an, aber.
Ja, die ist eine Tür, die geht nach innen ins Wohnzimmer auf und die ist da halt so in der Ecke und die nimmt man nicht so wirklich wahr, wenn die offen ist. Okay. Und die steht eigentlich immer offen, die machen wir selten zu, außer abends, wenn das Kind schläft oder so. Mhm. Genau, wenn man da durchläuft und genau da stehen bleibt, dann ist es diese eine Stelle, wo es theoretisch, wenn die Nachbarin auf ihrer Terrasse ganz, ganz nach vorne in die Ecke läuft, in ihre vorderste Terrassenecke und dann nach schräg hinten guckt, dann kann sie theoretisch durch unsere Terrassentür in genau diese Tür schauen. Es ist natürlich ein hochgradig theoretischer Fall, weil da steht die nie, da stehen bei der sowieso riesige Blumentöpfe, also da begibt die sich sowieso so gut wie nie hin. Und wenn, dann guckt sie halt Richtung Stadt raus oder nach draußen halt. Hm?
Oder sie guckt ihre Blumen halt an.
Oder sie guckt ihre Blumen an. Und den einen Morgen bin ich halt auch so quasi aus der Dusche raus, ohne was anzuziehen, rumgelaufen, weil ich dusche immer sehr heiß und ich brauche dann immer noch einen Augenblick Abkühlung, bevor ich irgendwie weitermache. Und
ich dusche im Moment kalt, weil es einfach zu warm draußen ist.
Jedenfalls laufe ich.
Heiß bei den Temperaturen.
Ich dusche immer heiß, Sommer wie Winter. Und dann laufe ich ins Wohnzimmer rein und habe wahrscheinlich irgendwie sogar mein Handy in der Hand oder so und lauf da so rein und in dem Augenblick, wo ich genau an dieser Stelle vorbeilaufe, also ins Wohnzimmer reingehe, sehe ich aus dem Augenwinkel, wie sie da auf der Terrasse steht. Ich glaube nicht zu mir rüber guckt, ich glaube, sie hat Blumen gegossen. Aber
freundlich winken.
Das war so ein Moment, wo du dann so, kennst du dieses Gefühl, wo so, tappt. Verdammt. Was habe ich getan? Kann ich jetzt auch nicht mehr rückgängig machen. Auf der anderen Seite, ich bin so nackt durch meine eigene Wohnung gelaufen.
Ja, mein Gott.
Deal with it.
Also.
Ja, genau.
Guck halt rüber. Das ist halt, ja.
Ja, aber das erwartest du ja auch nicht. Du gehst da Blumen, guckst vielleicht mal irgendwie kurz und dann siehst du Dinge, die du nicht sehen wolltest oder so. Ich weiß es ja nicht.
Naja, Pech halt. Mein Gott. Wird schon mal einen nackten Mann gesehen haben.
Vermutlich. Aber so ein schön, das ist ja die Frage.
Oh Gott. Wird das?
Okay, ich sehe schon, da komme ich auf der Schiene nicht weiter. Hattest du nicht gesagt, dass wir am Ende wieder betrunken sein werden?
Ich habe mir jetzt noch ein paar Soda gemacht. Ich bin schon wieder so jenseits. Ja,
ich bin immer noch bei meinem ersten ersten Cognac.
Gieß mal nach, wir haben noch zwei Themen.
Na so, dann mache ich das mal und du fängst das nächste Thema an.
Genau. Die nächsten beiden Themen haben die große Überschrift Danke sagen. Wir haben nach unserer letzten Ausgabe wieder viele freundliche Whiz-Whip, was ich sehe, wenn ich Podcast höre, Tweets bekommen. Ihr könnt das auch auf Facebook machen. Instagram haben wir nicht, oder?
Nicht, dass ich wüsste, nee.
Da müsstet ihr uns persönlich. Oh Gott, ich könnte mein Instagram-Handle, heißt das dann Handle?
Ja, wahrscheinlich Username-Dings.
Ja, genau. Kann ich noch nicht mal auswendig, aber deiner ist verlinkt, gell?
Du kannst deinen auch gerne eintragen. Ich glaube, Christophs ist auch eingetragen, meiner ist eingetragen, aber dein.
Ich gucke halt nicht drauf. Wie gesagt.
Ja, wir können dir ja, wenn ich weiß ja deinen, ich kann ihn ja mal reintippen. Mhm.
Ja. Genau, also wir haben sehr schöne Fotos bekommen von Hörern, die uns erzählen, was sie gerade in dem Moment machen, während sie die Sendung gehört haben. unser Hörer, wir haben ja letzte Woche die Ausgabe gemacht, wo wir den Bullein versucht haben, zu einer neuen Bestzeit anzufeuern. Und da war der nicht radeln. Ja, dann kann ich dir auch nicht helfen. Aber vielleicht machen wir das demnächst nochmal. Aber er hat immerhin trainiert und er war laufen. Zum ersten Mal nach 6 Monaten Verletzungspause. Boah, das ist bitter, oder? Wenn du 6 Monate nicht richtig laufen konntest. Und es war ja wohl, wenn ich das richtig in den Blog und so gelesen habe, der Haupt- oder Lieblingssport. Und dann irgendwie, der ist ja immer so 10 Kilometer oder so, alles Mögliche gelaufen. Und wenn du dann mit 3 Kilometern anfängst und ja, nichts richtig geht, das ist schon fies.
Ja, das ist bitter.
Also,
vor allem, ja. Also ich hatte ja auch 2017, da war ich noch so richtig schön voll am Klettern. Und dann diese Sache mit diesem lustigen Surfunfall da, in dieser komischen Surfmaschine in der Maizeil. Und das hat mich ja dann auch irgendwie so 6 Wochen, also 3 Wochen mal mindestens, bis das überhaupt wieder halbwegs daran zu denken war, einen Fuß in so einen Kletterschuh zu kriegen. Und dann ist man irgendwie so raus, so ein bisschen. Also das fällt dann auch schwer, wieder einzusteigen, selbst wenn man das will. Irgendwie das Fleisch ist dann schwach und dann ist auch der Wille schwach. Ich weiß nicht, vielleicht geht's ihm da anders. Mir ging's so, ich fand das anstrengend.
Ja, vor allen Dingen, du weißt, welche Strecken du locker klettern konntest. Er weiß, dass er durchaus mehr als 3 Kilometer mal locker, also 3 Kilometer, da ziehst du halt nicht mal Laufschuhe für an. Und jetzt musst du halt anfangen, mit 3 Kilometern langsam zu laufen und am anderen Tag machst du halt Krafttraining. Das ist halt schon hart, glaube ich.
Ja. Definitiv.
Genau. Und der Nerd Call, was wollte ich sagen? Nerd Talk.
Der Nerd Call.
Campari Soda. So. Kollege Andreas hat Bewässerungsanlagen gebaut. Das ist eigentlich ein Thema. Ich glaube, mit dem müssen wir uns mal zusammen telefonieren. Da machen wir mal Sendung zusammen. Der macht auch hier so Heimautomatisierung und Gartenumbau und so. Das ist unser Thema.
Ja,
treffen sich Filmpodcaster, um über Heimautomatisierung zu sprechen. Das ist gut.
Sehr gut, ja.
Ja, das passt. Genau, und hier eine ruhige Sommernacht und ach, wie schön. Ja, das finde ich gut. Also dieses Swiss-Whip ist einfach ein schönes, also ich habe dann irgendwie so das Gefühl, so, da ist jemand, der hört uns und der erzählt uns kurz, was er oder sie gerade macht, während er jetzt hier bei uns zuhört und wir schon einen im Tee haben und gemütlich Montag, nee, welcher Tag ist heute? Dienstag, ja? Oh, Elternzeit macht einen kaputt. Dienstagabend sitzt und podcastet.
Hm. Ich habe gerade versucht, einen Sneakpot Instagram-Account zu machen.
Oh, und?
Während du geredet hast. Und,
kann ich dir mitfolgen?
Ja, warte. Die Story ist noch nicht zu Ende. Innerhalb des Login-Wizards gab es einen Fehler bei der Anmeldung. Oh. Und jetzt ist unser Account disabled for violating terms and services. Ich habe keine Ahnung, was ich gemacht habe. Ich habe nur einen Username mit Passwort vergeben, gesagt, dass ich 18 oder älter bin und immer auf in dem Wizard auf weiter, weiter, weiter gedrückt und am Schluss war es kaputt. Also, we'll see. Möglicherweise mochte er die Tatsache, dass ich eine E-Mail-Adresse verwendet habe, in der das Wort Instagram vorkam, nicht. Wahrscheinlich gehen da alle möglichen Alarmglocken an. Aber weiß ich noch nicht. Ich werde versuchen, den nochmal zu reaktivieren. Dann kann man uns vielleicht bei Instagram folgen. Ich weiß noch nicht, was wir da posten, aber ich dachte mir, wo wir das gerade mal erwähnt haben, mache ich das mal. Jetzt ist er deaktiviert und kaputt. Also keine Ahnung, wir werden sehen.
Können wir nicht einfach Sneakpot heißen?
Ja, das war ja die Idee. Er sollte einfach Sneakpot heißen, aber ich hatte halt als E-Mail-Adresse eine E-Mail-Adresse angegeben, die das Wort Instagram enthält.
Ah.
Als Username hieß er natürlich Sneakpot, klar, muss er ja, aber, also soll er ja, aber so, ja.
Jetzt habe sogar ich es verstanden.
Ich habe die Terms and Services violated, ohne zu wissen, wie ich das gemacht habe. Ich habe es jetzt noch nicht verstanden, aber Wahrscheinlich ist das irgend so ein illegaler, nicht illegaler, was sage ich, unbekannter, geheimer, einer von diesen vielen Triggern, die die so drin haben, womit sie so Fraud erkennen. Mhm. Und wahrscheinlich habe ich jetzt unabsichtlicherweise irgendwas gemacht, wobei denen die Alarmglocken angehen. Natürlich in diesem Fall zu Unrecht, weil ich wollte nichts frauden, ich wollte nur einen Account anlegen. Aber so ist das halt. Jetzt bin ich wahrscheinlich damit in den Mühlen einer riesigen Firma wie Facebook und kann jetzt versuchen, mich zu beschweren. Das geht aus wie der Film Brasil wahrscheinlich.
Gehört Instagram zu Facebook?
Ja, klar. Instagram gehört zu Facebook und WhatsApp auch.
Alles löschen, alles kaputt machen.
Mach kaputt, was dich kaputt macht. Ja, was haben wir noch für Themen?
Wir haben noch ein weiteres Thema. Wir haben ja letzte Woche die Bestellung unserer Hörer kurz besprochen und da kamen wir auf einen LC Power Laufwerkseinschub 5,25 Zoll.
Genau, da haben wir uns gefragt, was das ist.
Genau, und während der Sendung habe ich
hast du sowas Ähnliches gemacht wie ich gerade?
Genau.
Auf dem Handy rumgedrückt.
Boah, ich habe es in den Computer eingetippt, aber ich habe reingeschrieben, was ist das, was kann ich damit tun? Und dann hat doch glatt unser Hörer Sebi, der uns dann auch einen Tweet, also ein Whisper geschickt hat, wie er, ich glaube, mit einem Dremel eine Gewindestange für die neuen Lampen kürzt. Ich würde gerne die Lampen sehen. Das sieht gut aus mit so einer Gewindestange. Ich bin gespannt. Wenn du uns da mal in Whisper der neuen Lampen schicken, also dann ist natürlich vielleicht kein, ach, du weißt, was ich meine. Ich würde gerne die Lampe sehen. Er hat jedenfalls erklärt, was es ist. Und da steht dann, das ist wirklich lustig. Lieber Cheesebett, warum, also, dass mich jemand Cheesebett nennt, stammt eigentlich aus der Le Lion-Zeit. Cabes hat mich immer so genannt, weil ich in der ersten Woche, das ist ja jetzt schon sehr lange her, die Geschichte, in meiner ersten Woche im Le Lion, am ersten Tag im Le Lion musste ich 5 Käseplatten machen. Und da hatte ich dann den Namen Cheesebett relativ schnell weg.
Ja, das kann dabei durchaus, können das Hörer wissen, wenn sie lang genug hören. Ne?
Und genau, und in diesem Cocktailforum-Umfeld. Ich glaube, also ich kann gerade nicht zuordnen, wer das ist, jedenfalls. Gut, der hat geschrieben, lieber Cheesebett, man baut es statt dem optischen Laufwerk in einen Laptop ein und kann dadurch eine SSD und eine HDD in einem Laptop nutzen für Geschwindigkeit und Speicherplatz. PS, würde mich über eine neue Cocktail-Podcast-Folge freuen. Ich mich auch. PPS werde die Antwort in 1-2 Wochen löschen, um nicht Amazon voll zu spammen. Ich finde diese Antwort so grandios. Ich fände es super, wenn die bleibt.
Das Lustige ist ja, dass es wirklich bei Amazon in die Fragen- und Antworten-Sektion die Antwort geschrieben hat. Das heißt, ihr habt es da so ein bisschen als Chat-Tool missbraucht.
Genau, das ist halt total cool.
Ist aber auch total. Kunde
schreibt, was denn das? Und jemand antwortet mit einer persönlichen Ansprache von einem Spitznamen. Das finde ich total gut.
Das ist irgendwie lustig, allerdings halt nur für denjenigen, für den es lustig ist und nicht für irgendwelche Leute, die dieses Produkt möglicherweise angucken wollen.
Ja, aber das
wobei immer das ist ja teilweise eine Erklärung immer noch dabei. Insofern ist ja gar nicht so schlecht.
Ja,
es ist immer noch besser, als wenn Leute dann fragen, irgendwie kann man das auch irgendwie so und so verwenden? Und jemand antwortet dann,
weiß ich nicht.
Nein, genau, weiß ich nicht, oder es war, ich habe das nur als Geschenk gekauft, ich weiß, ich habe das Gerät nicht mehr, und ich so, dann schreibt halt die Antwort da nicht rein.
Ja, das sind die Leute, die dieses ganze Konzept nicht verstanden haben.
Nee, haben sie nicht, aber so ist es. Ja. Manchmal ist aber auch geil, da sind die Fragen schon scheiße. Also
ja, meine war jetzt auch nicht so super.
Nee, aber ja, natürlich, die war ja auch nicht ernst gemeint. Was aber auch bei Amazon teilweise blöd ist, zum Beispiel in der Handy-App kannst du nicht Kommentare, also wie sagt man, Rezensionen filtern, wenn das Produkt so mehrere Produktausprägungen hat, weißt du? Manchmal hast du doch so ein Produkt, wo du dann oben
grün, gelb, rot oder in 40 Megabyte, 70 Megabyte oder so. Ja.
Genau, und manchmal geht das halt weiter auseinander. Ich suche zum Beispiel gerade, also die Suche hat jetzt gerade ein Ende gefunden, aber ich habe gesucht einen DJ-Mischer.
What?
Für so Plattenspieler zum.
Hier wirst du, der Scratchmaster.
Nee, ich will einfach nur so ein Ding haben. Und jetzt habe ich einen gebrauchten gekauft. Ja, ich gebrauchten geshoppt bei eBay Kleinanzeigen. Aber ich hatte vorher bei Amazon so ein paar verglichen und da ist halt auch einer so eingestellt und der hat der Hersteller oder wer auch immer, der Händler, der es da verkauft, hat halt das Produkt so eingestellt, so eine ganze Serie und dann kannst du halt klicken und das ist dann der 2-Kanaler, der 4-Kanaler, der mit DSP, der ohne DSP, der irgendwas und das heißt, die Version, die du da oben umschalten kannst, die unterscheiden sich zum Teil erheblich. Das ist nicht einfach nur das gleiche Gerät mit noch einem Faderzug mehr, also mit noch einem Kanal, sondern die haben komplett andere Features teilweise. Und dann unten bei den Kommentaren ist dann auch zu welcher Version die sozusagen kommentiert haben. Und ich glaube, auf der Webseite, wenn du mit einem großen Browser, mit dem Rechner da hinkommst, dann kannst du, glaube ich, die Dinger auch filtern. Aber in der App zum Beispiel auf dem Handy geht das nicht. Und dann liest du die Kommentare und die sind halt alle zu irgendwelchen anderen Versionen und das interessiert dich alles nicht. Und du scrollst und scrollst und scrollst und versuchst da irgendwie zu finden, was ist. Und das kriegst du nicht raus. Also das ist total ätzend. Vielleicht bin ich auch zu dumm, das kann sein. Vielleicht weiß das jemand, wo man das machen kann. Auf dem Rechner geht es meiner Meinung nach, habe ich jetzt aber auch nicht mehr verifiziert, auf der Handy-App habe ich es nicht hinbekommen. Und dann ist das halt pointless. Also ich meine, klar, wenn die Unterscheidung Produkt oben nur weiß, schwarz, rot ist, okay, wenn dann beim Weiß die Farbe leicht abblättert und bei den anderen nicht, okay, dann interessiert mich das vielleicht trotzdem, dass ich die Kommentare filter, aber,
nicht so relevant.
Ist nicht so.
Unterschiedliche Produkte sind das halt schon.
Ja, genau. Ja.
Ja.
Ist vielleicht auch ein Fehler des Anbieters, das da so reinzustellen.
Das kann ich mir nicht vorstellen. Also,
als Einzelprodukte zu listen, vielleicht ist das der Fehler, der da begangen wurde, aber ja. Bei CDs und Vinyls fällt mir das auch immer auf, dass du, wenn du irgendwo eine Platte hast, was weiß ich, kommt die neue XY, das neue Seed-Album raus, du willst es bestellen und dann
Was wurde dir jetzt empfohlen hier? Impossible Kid als Hip-Hopper.
Genau, soll ich reinhören.
Hast du gehört?
Habe ich, bin ich noch nicht zugekommen. Bin auch nicht sicher, ob also ich glaube, ich habe noch nicht geguckt, ob das bei Apple Music dabei ist. Aber im Zweifel kann ich das ja auch bei Spotify, da muss ich halt Werbung ertragen.
Ja.
Muss ich mal gucken. Ich bin noch nicht dazu gekommen, aber mache ich noch.
Ja.
Bei Vinyls ist das nämlich auch immer so. Da hast du dann irgendwie das Album und dann schreiben die Leute Kritiken und schreiben vielleicht Kritiken zu der Musik. Das ist dann immer so ein bisschen, naja, okay. Ist halt Geschmackssache, ja, so wie wir halt über Filme reden, reden die dann halt darüber, ob ihnen die Musik gefallen hat, okay. Mhm. Aber da ich die Person nicht kenne und es überhaupt nicht zuordnen kann, was sie sonst mag, ist das immer so ein bisschen schwierig. Mir aus irgendeiner Rezension lese ich jetzt da nicht raus, wie gut mir das gefallen wird. Aber was mich halt interessieren würde zum Beispiel, ist bei der Vinyl ein Download-Code dabei. Also muss ich die selber nochmal digitalisieren oder muss ich die unbedingt bei Amazon kaufen, damit ich dieses Amazon Plus-Dings wo ich dann die MP3s runterladen kann, oder ist da halt ein Download-Code mit in der Hülle drin, wo ich dann einfach einmal bei Universal oder wem auch immer auf die Seite gehe und dann nochmal die MP3s runterlade und dann das Zeug auch vernünftig auf dem Handy habe und überall auf dem Rechner, am Fernseher und überall.
Ja.
Oder muss ich mich selber hinsetzen und muss Zeug Aufnahmen mitlaufen lassen und mir selber MP3s
anziehen. Die sehen das halt schon schmerzhaft, oder?
Das ist anstrengend, ja.
Und das ist ein gelöstes Problem. Und du hast das Geld ja quasi ausgegeben, also eigentlich.
Ja, richtig, klar. Und das sind dann so Informationen, wenn du dann in den Rezensionen, wenn du die nicht filtern kannst, und du hast dann so 2 Millionen Rezensionen, da ist jetzt übertrieben, aber lass es einfach nur 170 sein, und die meisten davon reden über den MP3-Download oder über die Audio-CD. Und wenn du da mal einen findest, der über die Vinyl redet, dann beantwortet der natürlich die Frage nicht, sondern der sagt nur, ja, das Cover ist voll schön und ach ja, wäre schön, wenn es die 180 Gramm Vinyl gewesen wäre, dann ist okay, dann weiß ich immerhin das schon mal, aber da weiß ich immer noch nicht, ob ein Download-Code drin ist und dann weiter, nächste Seite, dann musst du diese ganzen Rezensionen durchforsten, weil sich die Kacke nicht filtern lässt und vielleicht nur 3 Leute in dem riesigen Heuhaufen überhaupt die Vinyl gekauft haben und da sich zu geäußert haben.
Nein,
das ist natürlich sehr ärgerlich.
Ja. Ja. Apropos App, fällt mir gerade ein, ich habe eine App. Jedes Mal, wenn ich die starte, muss ich ja nicht denken. Habe ich das schon erzählt?
Nee.
Ja. Es ist die Thomann-App. Ist jetzt nicht so besonders.
Ah, okay, die haben eine App, das wusste ich gar nicht.
Die haben eine App, ja. Und das ist halt so ein Drehregler. Und der geht halt von 0 bis 11.
Der muss bis 11 gehen. Weil der Witz ist obligatorisch.
Du hast es irgendwann mal, also unter mir jedenfalls, erklärt, diesen Film, wo es dann, ah, you can turn it to 11.
This one goes to 11.
Ja.
It's just one louder, isn't it?
Genau. Ja, und die Thomann-App ist halt einfach nur so ein goldener Drehregler, der bis 11 geht. Sehr gut. Da denke ich jedes Mal so, ja, das muss dem Robert irgendwann erzählen. Jetzt habe ich endlich mal dran gedacht, wo du von der Amazon-App erzählst.
Sehr gut. Ich bin oft bei Thomann auf der Webseite und gucke Dinge an, die ich vielleicht mal kaufen möchte.
Lad dir die App nicht runter.
Warum nicht?
Ist die zweitmeist genutzte App bei mir auf dem Handy im Moment.
Achso. Weil du dauernd Ukulelenkram bestellst oder was?
Ich bestell ja nichts. Ich gucke mir die einfach nur an und dann surfe ich hier wieder durch und dann gucke ich mir Verstärker an. Und das soll ich jetzt nicht erzählen. Meine Frau hört ja mit. Also ich bestelle natürlich keine Ukulelen oder so. Nee.
Nee, er bestellt keine Ukulelen und er geht auch nicht mehr zu Kickstarter.
Also oh Gott, selten. Oh Gott, hör auf, Kickstarter zu erwähnen.
Ach ja, ich war neulich wieder auf Kickstarter, ich hätte beinahe einen Stift gekauft.
Ach, hier bei den Freunden von, den hätte ich auch gern gekauft.
Ja, ja.
Wie heißen sie denn?
Need Design.
Bitte?
Studio Need, so heißen sie.
Ja, genau, Studio Need. Den Mondstift, toll.
Ja.
Bei mir kam jetzt neulich erst wieder eine Kickstarter-Bestellung an.
Von vor 2 Jahren oder so?
Nee, von Exploding Kittens, kennst du das? So ein Spiel?
Das ist so ein Spiel, ich habe es noch nie gespielt, aber ja, es soll toll sein.
Genau, und die haben Throw Burrito gemacht als nächstes Spiel und die Bestellung ist jetzt angekommen. Das heißt, wenn du das nächste Mal hier bist, können wir ein Gesetzesspiel spielen, wo es am Ende darauf ausläuft, dass du im Wohnzimmer rumläufst und dich versuchst, gegenseitig mit Plastikburritos zu bewerfen.
Das ist eine großartige Idee.
Das Ding ging nach einem Spiel, oder?
Unsere Kinder werden angsterfüllt den Raum verlassen, weil sie denken, die haben sich alle in die Haare bekommen.
Was ist denn mit denen los? Spinnen die denn? Ja, die spinnen.
Sehr gut. I like.
Shit. Wieder Wasser übergeschüttet.
Sehr gut. Mit diesen unterhaltsamen Themen im Vergleich zum Anfang werden wir diese Sendung jetzt, glaube ich, verlassen.
Ja. Ich hoffe, wir haben die Stimmung jetzt wieder gerettet.
Man weiß es nicht.
Stell dir vor, jemand ist auf dem Weg zur Arbeit, hört Sneakpot auf zweifach. 1,5 Stunden haben wir jetzt. Boah, da ist er vielleicht eine Stunde unterwegs jetzt. Und der Donner ist weg.
So ist es. Und für dieses Zuhören auf zweifache Geschwindigkeit oder auch in Normalgeschwindigkeit danken wir ganz herzlich. Und Kommentare wie immer auf sneakpod.de. Das hier war die Sendung mit der Nummer, wissen Sie schon? Ne?
590.
Gut, dass noch du das 10 weißt.
10 bis zur 600. Wir müssen uns was ausdenken.
Hilfe. Empfehlungen, was wir da unbedingt machen sollen, werden unter 600@sneakpod.de entgegengenommen.
Oh ja, also wenn ihr Ideen habt, was wir zu 600 machen können. Wir können sie wieder verschieben bis. Oder wir machen sie und machen dann die 662 als Spezialsendung oder so. Die 666 wäre auch eine geile Teufelssendung, oder?
Das ist eine teuflisch gute Sendung. Da müssen wir aufpassen, was wir da machen.
Keiner hat Zeit. Ja, komm, lass uns 5 Stunden zusammen, denn wir kriegen ja irgendwie eine Sendung zusammenklöppelt. Passt schon.
Genau, keiner hat Zeit und irgendeiner hat Der Pate und Pulp Fiction gesehen. So, damit Insider-Scherz für Langzeithörer gehen wir jetzt wirklich raus aus der Sendung. Kommentare, ihr wisst, wo sie abliefert und
Wiswip nicht vergessen.
Wiswips gibt es da, wo sie immer gibt und bis nächste Woche 591 dann wieder auf dieser Welle. Vielen Dank fürs Zuhören. Tschüss.
Tschüss.